Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder mal im richtigen Sender, Radio X, FM 91,8 und DAB Plus oder als Livestream unter www.radiox.de. Richtiger Tag, vierter Freitag im Monat, richtige Uhrzeit 16, 17 Uhr und aus ergibt sich zwangsläufig die richtige Sendung, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Immobil im Stau oder mobil im Verkehr? Weshalb die Verkehrswende zwingend erforderlich ist und wie sie gelingen kann, ist das Thema unserer heutigen Sendung. Neben der Klimafrage, dem Ressourcenverbrauch und der Raumverträglichkeit wurde nicht zuletzt bereits verhängte bzw. drohende Nutzungseinschränkungen sind meiner Ansicht nach keine Fahrverbote, weil die Fahrzeuge ja weiter genutzt werden können. Also bedingt durch diese Gerichtsverhandlungen wurde die Diskussion um Grenzwerte, Standorte von Messgeräten und so weiter heftigst befeuert. Dauerbrenner im Verkehr ist weiterhin ein Tempolimit auf Autobahnen. Auch für geschlossene Ortschaften gibt es da durchaus sinnvolle Vorschläge. Wie steht es um diese Diskussionspunkte? Dass wir eine Wende dringend benötigen, ist unbestritten. Doch wie kann diese gelingen? Welche Alternativen gibt es, nicht zuletzt die Lebens- und Aufenthaltsqualität in Städten zu erhöhen? Ich habe dazu heute recht kompetente Gesprächspartnerinnen, Partner im Studio, die ich jetzt mal gerade kurz vorstellen möchte. Das ist einmal die Beatrix Baltabol. Sie ist Architektin, Stadt- und Verkehrsplanerin und beim Radentscheid Frankfurt aktiv. Hallo Bea.
Hallo, guten Tag. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann.
Dann habe ich den Matthias Biemann vom VCD in Hessen. Er beschäftigt sich mit Verkehr im Besonderen und Allgemeinen. Hallo Matthias, wieder mal hier im Studio. Schön.
Ja, hallo. Freut mich auch, dass ich mal wieder hier sein kann und heute mit diskutieren darf.
Und dann habe ich den Dr. Norbert Zeeb, er ist Arzt für Allgemeinmedizin, Mitinitiator vom Bürgerbegehren Radentscheid. Er hat eine Praxis an der Friedberger Landstraße, Ecke Rothschildallee, einer der im wahrsten Sinne Brennpunkte in der Stadt. Norbert, hallo.
Hi Otto, ja, super, dass wir hier sein können, danke.
Ja, dann fangen wir mal an. Wollen wir uns mal mit dem Thema Grenzwerte beschäftigen, die ja jetzt ziemlich heftig in die Diskussion gekommen sind. Ende 2018 veröffentlichte die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, kurz DPG, ein Positionspapier, in dem diese die Gefahren durch Luftfahrtstoffe aus Landwirtschaft, Verkehr und Industrie unterstreicht und Anreize und Regeln zur Reduktion der Schadstoffe fordert. Darauf folgte Ende Januar eine Stellungnahme von 107 Lungenfachärzten, die eine Debatte über Grenzwerte für Stickoxide, NOx und Feinstaub ausgelöst hat. Initiiert wurde diese Stellungnahme durch einen früheren DPG-Präsidenten, den Professor Dr. Dieter Köhler. Manche von euch werden ihn sicher in letzter Zeit öfter mal im Fernsehen gesehen haben. Und einer der Mitinitiatoren, das muss man natürlich schon auch dazu sagen, ist ein ehemaliger Motorenentwickler von Daimler-Benz. Insgesamt waren es 4 Initiatoren. Die DPG werde diese Kritik der Initiative als Anstoß für neue Forschungsaktivitäten und eine kritische Überprüfung der Grenzwerte. Über die einzelnen Kritikpunkte wollte ich jetzt mal sprechen, aber mal zunächst mal zum Einstieg, Norbert, diese Begriffe Stickstoff, Stickstoffdioxid. Erklär dir doch mal, also ich hoffe, dass es außen mir noch jemand anderen gibt, der das nicht versteht. Sonst wäre meine Frage jetzt eigentlich überflüssig.
Ja, also das ist ja nicht so schwer. Es gibt einen Überbegriff Stickoxid oder Stickstoffoxid, NOx. Das ist ein Übergriff für Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid. Das heißt, ein Stickstoffmolekül mit einem Sauerstoff gebunden oder mit 2 Sauerstoff gebunden. Also das ist im Endeffekt eigentlich für uns interessant, ist das Stickstoffdioxid. Das ist eigentlich das Reizgas, was eher Probleme macht und was als Art Indikator für schlechte Luft entsteht. Stickstoffdioxid wird bei Verbrennungen freigesetzt, insbesondere bei Dieselfahrzeugen. Und das ist natürlich nicht nur Stickstoffdioxid, was da freigesetzt wird, sondern ganz viele andere Abgase. Und das Stickstoffdioxid ist für Epidemiologen so ein Zeichen, dass die Abgase giftig sind, schlecht sind. Und danach richtet man natürlich auch die Richtwerte von der Europäischen Umweltagentur. Sind ja Richtwerte schon vor fast 10 Jahren jetzt herausgekommen, die in Deutschland nicht umgesetzt worden sind. Und da schwillt im Endeffekt seit Jahren der Kampf, dass die umgesetzt werden. Jetzt sind wir auf einer neuen Stufe, es soll umgesetzt werden. Und plötzlich sind aber da eine kleine Gruppe von Ärzten, die etwas Gegenteiliges behauptet. Diesen Positionspapier, das wurde ja praktisch an allen Lungenfachärzten geschickt. Und es sind, glaube ich, insgesamt jetzt ungefähr 140, die das unterzeichnet haben, von deutlich mehr als 1000.
Jetzt möchte ich nur mal ganz kurz unterscheiden, das als Positionspapier, nach dem, was ich gelesen habe, war das, was die DPG rausgegeben hat. Genau. Und das andere war eine E-Mail an Umfrage oder wie auch immer.
Also so ein Aufruf praktisch der Lungenfachärzte.
Genau.
An die Lungenfachärzte.
Jetzt wurden da ja viele Kritikpunkte angeführt von dem Professor Köhler und den Initiatoren. Ich möchte jetzt das nicht so im Einzelnen durchgehen, aber mal so ganz grob. Die kritisieren zum Beispiel, die Grenzwertfeststellungen seien extrem einseitig interpretiert worden. Lungen- und Herz-Kreislauf-Krankheiten seien auch durch andere Faktoren bedingt. Grenzwerte ohne wissenschaftliche Grundlage, Tode durch Feinstaub und Stickoxide gibt es auch bei sorgfältiger Anamnese nie und so weiter. Wie schätzt du das ein und wie war denn generell mal so die Reaktion in dem Fachgebiet Ärzte und so weiter auf diese Initiative?
Also das ist so ein bisschen Kulturkampf, weil man sagen muss, also das ist eigentlich Individualmedizin auf epidemiologische Medizin gestoßen. Also muss man schon so ein bisschen erklären. Also ein Lungenfacharzt ist ein Arzt, der individuelle einzelne Patienten behandelt und probiert, da Erkrankungen herauszufinden und auch zu behandeln. Das bin ich als Allgemeinmediziner, das ist auch die Lungenfachärzte. Und auf der anderen Seite sind diese Richtwerte aber nicht von solchen Ärzten herausgekommen, sondern von Epidemiologen, also Ärzten, die sich mit großen Gruppen, großen Populationen, mit dem ganzen Volk im Endeffekt befassen. Also das ist so ein bisschen wie wenn man den Wald vor den einzelnen Baum im Endeffekt nicht sieht. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und so sind da auch so einige Missverständnisse da, wo die Epidemiologen sagen, der Herr Professor Köhler, der hat teilweise gar nicht die Studien, die er zitiert, eigentlich richtig verstanden. Weil es geht eigentlich nicht darum, dass wir wirklich ein Gift haben, was eine bestimmte Ursache hat. Also wirklich so ein Mörder, der mit einem Messer jemand ersticht und dann haben wir im Endeffekt eine kausale Kette. Sondern es geht eigentlich um Beobachtungsstudien. Und die Beobachtungen sind über viele Jahrzehnte weltweit haben stattgefunden bei Millionen von Menschen in Deutschland, aber auch in Amerika, auch in anderen Ländern. Und diese Beobachtungsstudien zeigen, dass mit der Konzentrationserhöhung der Abgase auch die Sterblichkeit ansteigt, also Patienten im Endeffekt auch sterben. Jetzt sagen die lungenfachärztlichen Kollegen, ja, ist jetzt so, da gibt's ja einen Haufen Störfaktoren, sogenannten Confounder, die da mit reinspielen. Es könnte ja sein, dass diese Straßen, wo da so viele Menschen sterben, nicht an den Abgasen sterben, sondern weil an diesen Straßen zum Beispiel Leute besonders wohnen, die nicht genug Geld haben und darum da wohnen müssen, vermehrt rauchen oder andere Faktoren haben, die ihre Sterblichkeit begünstigen. Aber genau diese Sachen sind bei einer epidemiologischen Studie ganz klar und eindeutig herausgerechnet. Und da sagt der Herr Köhler, ja, das sind so kleine Unterschiede, die kann man gar nicht herausrechnen. Aber das ist natürlich eine Sache, die seit Jahrzehnten, man muss sagen, epidemiologisch seit Jahrhunderten gemacht wird und sehr gut auch wissenschaftlich begründbar sind.
Du hast es jetzt gerade ein bisschen angedeutet. Der Herr Köhler argumentiert ja ziemlich, das ist wohl so ein bisschen plakativ, wie auch immer, oder aber vielleicht haben es so zu verdeutlichen, mit der Belastung für Raucher.
Genau, also es ist auch so ein bisschen, ich würde sagen, naturwissenschaftlich populistisch, was er da für Beispiele auch bringt. Also er sagt, okay, Raucher setzen viel, viel mehr Stickoxide frei, müssten also in diesen hohen Konzentrationen der Stickoxiden ja sehr schnell sterben, wenn das im Endeffekt mit diesen epidemiologischen Studien passen würde. Er sagt, also in den Konzentrationen, wo das mit den Zigaretten freigesetzt werden, die Stickoxide, dann müssten die eigentlich nach ein paar Monaten schon tot sein. Da hat jetzt die Taz ja gezeigt, dass er sich tatsächlich um Faktor 100 verrechnet hat. Gestern war im ZDF nochmal mit eine Diskussion mit dem Herrn Köhler gewesen, wo er auch da gefragt worden ist vom Herrn Lanz, wieso er sich da verrechnet hat. Da druckst er so ein bisschen herum, sagt, naja, die Zigaretten hätten jetzt andere Konzentrationen nach EU-Richtlinien als vor ein paar Jahrzehnten und so weiter. Also das ist alles so Sachen, wo so Alarmzeichen auch hochgehen und man denkt, naja, stimmt das alles, was er da berechnet? Ist das, hat das Hand und Fuß? Mir aufgefallen gestern bei dieser Diskussion war auch, dass er zwischendurch doch auch Vokabeln durcheinander bringt. Also Stickstoffdioxid zum Beispiel und Stickoxide ist häufig auch in seinen Papieren, wird querfeldein geworfen und ist auch nachweislich dann falsch. Genauso hat er jetzt bei dieser Zigarettenrauchdiskussion gestern auch, das kann natürlich auch Aufregung sein, Feinstaub und Stickoxid verwechselt. Also das sind alles so Sachen, wo man denkt, ja, ist das vielleicht nur einfach heiße Luft, was da geblasen wird? Hat das überhaupt eine naturwissenschaftliche Grundlage, was er da erzählt? Oder ist das wirklich nur naturwissenschaftlichen Populismus? Und das ist das, was, muss man sagen, ein Großteil der Ärzteschaft ihm vorwirft.
Ja, dazu kurz noch ein, zwei Zahlen. Ich weiß, Zahlen sind immer etwas schwierig, aber ich glaube, das ist ein bisschen zum zu verdeutlichen, worum es da geht. Was mir jetzt ein Stück weit beruhigt ist, dass nicht nur ich NO2 und NOx durcheinander werfe. Das beruhigt mich ein
sogar
bisschen.
Sogar der Professor Köhler.
Ja, ja, genau. Also es ging dabei um die Zahl, eine Zigarette enthält 500 Mikrogramm NO2. Eine Schachtel mit 20 Zigaretten, das wären 1 Million Mikrogramm. Und tatsächlich sind es 10.000. Also das, was der Norbert gerade sagte, der Faktor war 100. Und er hat es dann ja wohl auch so angegeben, dass er NO2 und NOx verwechselt hat. Könntest du das mal so frei jetzt vom biologisch-medizinischen her kurz erläutern, was da passiert, wenn man so Schadstoffe einatmet? Ich meine, dass Rauchen nicht gesund ist, wissen wir. Da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Auch ich als Raucher weiß es. Dass aber auch der Autoverkehr, wenn ich mit dem Rad oder zu Fuß hinter so einem Auspuff herhechle, nicht gerade, wie soll ich sagen, jetzt die Norm von einem Bad, von einem Erholungsbad, also Kurort oder wie auch immer erfüllt, ist ja allseits bekannt. Was passiert da in der Lunge oder in den Atemwegen?
Also die Epidemiologen sagen, genau weiß man das nicht. Also es entsteht im Endeffekt schon eine Reizung da von den Schleimhäuten. Es wird auch mehr Feinstaub aufgenommen, wenn man Stickstoffdioxid im Endeffekt einatmet. Aber was da genau biochemisch passiert und so, das ist nicht klar. Und das ist auch nicht die Aufgabe, ehrlich gesagt, der Epidemiologie. Das ist die Aufgabe von Vergiftungswissenschaften, von der Toxikologie, das herauszufinden. Was man aber sieht, ist, dass diese Korrelation eben entsteht. Im Endeffekt mehr Leute sterben. Und die Epidemiologen sagen, wahrscheinlich ist das gar nicht die direkte Wirkung der Stickstoffdioxide, die das macht, sondern Stickstoffdioxid, wie gesagt, ist nur ein Marker für schlechte Luft, für weitere Gifte, Abgase, auch für Feinstaub. Und es zeigt sich dann, dass der Feinstaub im Endeffekt eventuell indirekt dann tatsächlich zu diesen Todesfällen vielleicht führt. Aber so richtig weiß man nicht. Man sieht aber im Endeffekt, dass wenn man es sozusagen reinrechnet, diese Abgase im Endeffekt zu Todesfällen führt.
Wenn ich das richtig verstanden habe, entsteht aus dem NOx Feinstaub?
Ja, es entsteht Feinstaub
und der ist ja eigentlich das, was du an mir mal früher gesagt hast, im privaten Gespräch eigentlich das größere Problem.
So ist es. Also das ist auch bei der Europäischen Umweltagentur, da haben wir viel mehrere höhere Potenzen an vorzeitigen Todesfällen durch Feinstaub. Wir schätzen ja, die Europäische Umweltagentur schätzt ungefähr 13.000 Todesfälle um den Dreh bei Stickstoffdioxid und beim Feinstaub 66.000, also schon deutlich mehr. Das heißt, es entsteht Feinstaub, was da im Endeffekt wirkt durch den Stickstoffdioxid. Und außerdem ist es so, dass das Reizgas die Aufnahme von Feinstaub erhöht. Das heißt, die Bronchien, Alveolen werden geschädigt und die Aufnahme des Feinstaubs wird verstärkt und damit auch die toxische Wirkung des Feinstaubs im Körper.
Wie steht die Ärzteschaft allgemein zu diesen Grenzwerten, die ja auch jetzt diskutiert werden? Stichwort 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft und die WHO empfiehlt, also die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt ja eigentlich eher noch einen geringeren Wert mit 20 Mikrogramm.
Also es gibt höchstwahrscheinlich keine Grenzwerte. Das sind willkürlich gewählte Grenzwerte. Das ist auch ein Kritikpunkt von Professor Köhler, der sagt, ein Gift, das muss irgendwie einen Schwellenwert haben, wo es dann plötzlich giftig wird. Das ist bei Medikamenten sicherlich so. Bei dem Feinstaub beobachten wir das tatsächlich nicht. Also das sind auch wieder so epidemiologische Ergebnisse, die wir sehen. Das heißt, es entsteht eine proportionale Erhöhung der Todesfälle mit der Konzentration. Das heißt, auch unter 40 Mikrogramm pro Kubikmeter haben wir wahrscheinlich toxische Wirkungen. Haben wir auch Todesfälle, das heißt, wir setzen da willkürlich einen Grenzwert, aber nicht mal das halten wir ja im Endeffekt ein. Und die Grenzwerte beim Feinstaub, die werden schon teilweise angehalten, aber da kommt immer mehr raus, dass höchstwahrscheinlich die auch viel zu hoch sind, man viel, viel schärfere Grenzwerte für Feinstaubbelastung auch braucht, nach den neueren Forschungen. Und das ist ja schon ein Stück weit, muss man sagen, auch wirklich eine Katastrophe, weil wir haben unglaublich viele Erkrankungen, die damit verbunden sind. Also mittlerweile in der neuen Forschung kommt Demenz in den Vordergrund, dass wir höchstwahrscheinlich auch demenzielle Entwicklungen im Endeffekt wahrscheinlich durch Feinstaub generieren können. Es gab da schon vor ein paar Jahren eine Studie, die zeigte, dass wenn man näher an einer Autobahn wohnt, die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht ist, Demenz zu bekommen. Und das bestätigt sich jetzt immer mehr. Sind Erkrankungen wie Diabetes, Volkskrankheiten, die da entstehen, aber auch wirklich die Killer, die wir in unserer Gesellschaft haben, wie Herzinfarkt, wie Krebs, ja, die durch diese Feinstäube mit verursacht werden. Also das ist eigentlich ein ganz, ganz heißes Eisen. Und was wir schätzen, sind ja wirklich auch nur die vorzeitigen Todesfälle. Das heißt, wahrscheinlich ist die Anzahl der Erkrankungen, die wir haben, die gehen in die Hunderttausende, ja, die wir mit diesen Abgasen generieren.
Eine normale Zahl dazu, zu dem Feinstaub. Das ist sogar die Zahl, die ich da gelesen habe, ist sogar höher, wie du, was du eben sagtest. Die Forscher vom Max-Planck-Institut in Mainz geben 120.000 Todesfälle pro Jahr durch Feinstaub an. Das scheint wohl etwas eine neuere Studie zu sein. Ein anderer Punkt, der jetzt unabhängig von Professor Köhler ist, wo es allgemein bei dem Thema Fahrverbot, ich benutze den Begriff eigentlich sehr ungern, weil ich finde, es ist kein Fahrverbot, diese Autos können weiter benutzt werden, es gibt nur eine Beschränkung des Raumes, aber Fahrverbot hat sich jetzt eben so eingebürgert. Und weiter Punkt ist die Diskussion um den Standort der Messstationen.
Ja, also Fahrverbote, also ich kann einfach jeden Dieselfahrer, der den Wagen braucht, ja, um reinzupendeln, um zu arbeiten, ja, der vielleicht auch nur einen kleineren Wagen hat, das jeden Tag benutzt, kann ich den Frust völlig verstehen. Wir haben im Endeffekt eine Autoindustrie, die uns jahrzehntelang da verarscht hat, ja. Jetzt kommen jetzt im Endeffekt nochmal diese Beschränkungen noch dazu. Also ich kann die einfach nur verstehen, aber man wird ja praktisch, wenn man sich dann im Auto nochmal selber vergiftet mit den Abgasen, wird man ja nochmal zusätzlich verarscht. Es ist einfach so, dass wir deutlich höhere Feinstaubkonzentrationen in der Fahrgastzelle ja auch haben. Wir haben Abgaskonzentrationen, die teilweise bis zum 10-fach höher sind als draußen, weil man den Auspuff des Vordermanns einsaugt und sich das auch nicht verdünnt in der Fahrgastzelle.
Was draußen passiert.
Was draußen passiert. Also ein Fußgänger lebt einfach deutlich länger, wenn er herumläuft, als der in dem Auto da drin ist. Bei den Fahrradfahrern ist es ein bisschen anders, weil Fahrradfahrer durch das tiefe Einatmen mehr Feinstoff, mehr Abgase einatmen als der im Auto sitzt, haben aber dann den Vorteil, dass sie sich körperlich bewegen. Das heißt, die Wirkung der körperlichen Bewegung ist viel, viel höher als die Vergiftung durch die Abgase. Wir haben Studien, die zeigen, wenn jemand regelmäßig Fahrrad fährt, ungefähr 15 Kilometer am Tag, längere Zeit, dann hat er über 14 Monate höhere Lebenserwartung, trotzdem, dass er Unfälle haben kann, die tödlich für Fahrradfahrer verlaufen. Trotz, dass er die Abgase atmet, lebt er 14 Monate länger. Das ist also nochmal ein größerer Faktor. So, dass wir im Endeffekt irgendetwas brauchen, was ein Stück weit ja, die Dieselfahrleistung reduziert. Und wir hatten mit der Technischen Universität Dresden mit dem Dr. Richter da zusammengesessen und Berechnungen gemacht. Und er sagt, wenn man 30% der Dieselfahrleistung in Frankfurt reduzieren könnte, dann wären wir im Endeffekt unter den 40 Mikrogramm pro Kubikmeter, würden also im Endeffekt die Grenzwerte nicht reißen. Und wir müssen jetzt gucken, wie wir im Endeffekt diese Reduktion von diesen 30% Dieselfahrleistung eben hinbekommen. Und das kann so etwas wie ein Dieselfahrverbot sein. Wir vom Radentscheid würden gern lieber den Leuten was Positives anbieten, eine Alternative anbieten. Und das wäre natürlich ein billiger, guter ÖPNV und, was viel schneller natürlich noch geht, sind gute Radwege, wo auch Pendler im Endeffekt mit dem Pedelec eventuell umsteigen können, ihr Dieselfahrzeug zu Hause lassen und dadurch insgesamt die Luft besser wird.
Ja, da werden wir später nochmal näher drauf eingehen. Ich habe gerade drüber nachsinniert, 15 Kilometer am Tag, 14 Monate länger. Ja, ich will ja nicht ewig leben. Vielleicht ist es auch für meine Umwelt besser, wenn ich nicht ewig lebe, keine Ahnung.
Das ist eine persönliche Entscheidung, aber ich würde es mal ausprobieren. Also von der WHO gibt es andere Zahlen, die sagen 150 Minuten mittelmäßige körperliche Bewegung, das wäre also Fahrradfahren. Ja, das schaffe ich in 2 Tagen, ja, locker. Also aber das sind Faktoren, die sind viel, viel stärker als jedes Medikament, was ich dir in der Praxis verschreiben kann. Das sind auch von den Studien her sehr gut belegte Sachen. Das ist ein Wundermittel, das reduziert Gewicht, das reduziert Depression, das reduziert Krebsanfälligkeit, das reduziert die Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko, das reduziert den Bluthochdruck. Also das ist ein wirkliches Wundermittel, was kostenlos ist, was billig ist und was jeder machen kann.
Ja, da wollte ich jetzt gerade noch was einsteuern aus der eigenen Erfahrung. Ich merke das immer, bei mir gehen regelmäßig zum Laufen, fahre immer mit dem Rad. Und wenn ich mich also wirklich auch körperlich nicht so sonderlich gut fühle, zum Beispiel bei einer Erkältung oder wie auch immer, weiß ich, dass es hinterher, wenn ich das mäßig und regelmäßig betreibe, besser fühle wie vorher. Also kann man auch selber bei sich ein bisschen Selbststudien betreiben. Du hast es jetzt gerade schon mal andeutet, das wäre jetzt nochmal ein Punkt, auf den ich gerne zurückkommen würde. Du hast in deiner Praxis sicher Leute, die, naja, mittelbar davon betroffen sind. Gibt es da eine Häufung von entsprechenden Krankheiten? Welche Personengruppen sind da besonders gefährdet?
Also da hat Professor Köhler recht. Ich kann bei keinem nachweisen mit dem Test oder sonst was, dass der Feinstaub oder Stickoxid vergiftet ist und darum diese Erkrankung hat. Aber wir haben natürlich direkt an der Friedberger Warte, wo die Praxis ist, am Nibelungenplatz, haben wir einen Haufen Patienten mit Lungenerkrankungen, ja, und auch Kinder, ja, mit Lungenerkrankungen. Und das ist das, was wirklich traurig ist. Kinder reagieren auf die Stickoxide und auch einen Feinstaub besonders, ja. Ich habe einen Neffen, der wohnt in der Hügelstraße, der hat Asthma, ja, ist ein kleiner Junge, ja, das ist schon erschreckend, ja.
Angeboren oder angelebt?
Ja, das sind eben mehrere Faktoren. Also okay. Der hat sicherlich auch was Familiäres mit dabei, ja. Aber insbesondere die familiär was haben und dann im Endeffekt noch die Belastung haben, also Eltern, die zum Beispiel rauchen oder im Endeffekt eine große Straße vor der Tür, die haben natürlich eine viel, viel höhere Gefahr, diese Erkrankung zu bekommen, ja. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch Patienten mit Herzinfarkt, Schlaganfall, auch mit Lungenkarzinomen. Das sind alles, ja, das ist im Endeffekt sozusagen, die Bäume und den Wald kann man nicht so richtig als Individualmediziner abschätzen. Also ich weiß nicht, ob ich im Endeffekt dann mehr habe als andere Kollegen oder nicht, aber ich sehe die und ich sehe die tagtäglich. Und haben wir Stickoxid-Messungen vor meiner Praxis direkt gemacht, letztes Jahr im Februar. Und dann sind die Werte deutlich erhöht.
Ihr habt ja bei dir in der Nähe die Messstation in der Friedberger, ist ja unweit von deiner Praxis.
Das auch, aber ich hatte direkt auch Messampullen direkt vor der Praxis, vor meiner Tür im Endeffekt angemacht und sehe im Endeffekt da deutliche Erhöhungen. Und wenn man dann im Endeffekt weltweit sich die Studien anguckt und was die sagen von tausenden Forschern, die jetzt auch nicht ein kleines Kollektiv von ein paar Leuten untersucht haben, sondern hunderttausende, Millionen Menschen untersucht haben und die sagen all das Gleiche, ja, das hat was miteinander zu tun, ja, dann bin ich mir sicher, dass da ein Zusammenhang besteht. Da kann mir der Professor Köhler erzählen, was er will.
Nochmal kurz von mir ein Satz zu den Messstationen. Ich meine, das wird darüber diskutiert, dass die zu nahe an der Straße sind und wenn wir die weiter weg sind, ist die Konzentration anders und so weiter. Wobei aber von den Leuten nie angebracht wird, darüber zu diskutieren, in welcher Höhe eigentlich die Messsonden sind. Also ich weiß, dass der Mensch im Grundsatz aufgrund der Evolution immer größer wird, aber ich kann mich nicht erinnern, dass jetzt im Schnitt die Kinder 3 oder 4 Meter groß sind, die nachkommen. Also über das sollten wir mal reden, in welcher Höhe die angebracht sind.
Ja, also das sehe ich auch so. Also es gibt in Hamburg eine Messstation, die ist in einem Park. Ja, was sollen wir in einem Park im Endeffekt messen? Wir müssen dort messen, wo die Menschen herumlaufen, und zwar auch in der Höhe. Im Endeffekt eigentlich müsste man dort messen in der Kindshöhe, also ganz niedrig, wo die Kinder im Endeffekt mit inhalieren. Ja, die Messstationen sind alle deutlich höher. Ja, Auch die Ampullen, die wir als Festkörperampullen für Stickoxide anbringen, sind auch meistens mehrere Meter hoch. Ja, das heißt, da haben wir schon auch wahrscheinlich eine geringe Konzentration als das, was wir einatmen. Die Messstationen müssen natürlich dort sein, wo die Leute es einatmen. Es hat keinen Sinn, es woanders aufzustellen.
Ja, ihr seid immer noch bei Radio X, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Heute Thema Verkehr, immobil im Stau oder mobil im Verkehr. Wir haben jetzt gerade über die Schadstoffbelastung gesprochen. Matthias, jetzt an dich vom VCD. Wie stellt sich das dar unter dem Aspekt der drohenden, bereits verhängten oder gefällten Gerichtsurteile, die ja zum Beispiel in Hessen recht unterschiedlich ausgefallen sind? Wiesbaden hat was anderes wie Darmstadt, wie Frankfurt und so weiter. Offenbach, Limburg steht noch an. Wie sieht denn das aus Sicht vom VCD, vom Verkehrsclub Deutschland, alternativer Verkehrsclub, da?
Ja, erstmal generell, du hast ja vorhin eigentlich schon angesprochen, das Thema Fahrverbote ist ja eigentlich gar kein wirkliches Verbot, sondern es geht darum, hier die Einfahrtrechte von Dieselfahrzeugen einzuschränken, die einen besonderen Schadstoffausstoß haben und eben verschiedene Erkrankungen dadurch auch fördern könnten, über die wir gerade gesprochen haben. Diese starke Differenziertheit der verschiedenen Ausprägungen hängt ja nun damit zusammen, dass eben der Gesetzgeber sich die ganze Zeit schon drum gedrückt hat und das immer noch tut, ganz klare Aussagen zu machen, wie er so etwas umsetzen will, wie das aussehen soll. Das Land Hessen ist in der Verpflichtung, die Luftreinhaltepläne einzuhalten, muss mit den Städten kooperieren. Und die Städte haben eben unterschiedliche Ansätze, das zu tun und auch unterschiedliches Engagement gezeigt. In Frankfurt hat man anscheinend die Meinung vertreten, so einer großen Stadt, da wird schon nichts passieren. Das Ergebnis, das beim Prozess vorgelegt wurde, die Vorschläge, die man gemacht hat, waren sehr, sehr dürftig. Entsprechend ist das Urteil erstmal sehr hart ausgefallen, nämlich das großflächige Einfahrtverbot für Dieselfahrzeuge ab einer gewissen Klasse, was ja jetzt schon wieder relativiert wird. Das Schockierende war eigentlich daran, diese schnelle Kurzfristigkeit, wobei kurzfristig, wenn man betrachtet, wie lange das eigentlich schon gilt, nämlich seit 10 Jahren, hier nicht...
Ja, eigentlich schon seit 20 Jahren bekannt ist, dass es geben wird, wurde ja 99 beschlossen für ab 2010.
Genau, und Gesetz ist es schon seit gut 10 Jahren, also eigentlich müsste es schon viel länger eingehalten werden. Und trotzdem kommt da eine Stadtverwaltung vor einen Richter und hat kein Konzept. Ja? Also in Wiesbaden hat das schon deutlich anders ausgesehen, die waren vorgewarnt, die haben auch sehr intensiv daran gearbeitet. Und in Wiesbaden ist es zu einem Vergleich gekommen, den man geschlossen hat, um die Fahrverbote abzuwenden. Aber dafür hat man auch extrem viele verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen, die schrittweise wirken sollen, um die Schadstoffe zu reduzieren an der Stelle. Das muss natürlich jetzt auch noch verlässlich kontrolliert werden und regelmäßig nachverfolgt. Denn leider ist es ja immer wieder so in der Politik, dass, wenn kein Druck dahinter ist, die Sachen auch sehr schnell schleifen gelassen werden. Es gibt ja immer wieder gute Ansätze, die gab es schon immer in den vergangenen Jahren. Auch Forderungen von uns nach Maßnahmen, wie sie jetzt in Wiesbaden endlich auch umgesetzt werden und hoffentlich dann auch Wirkung zeigen werden, sodass Dieselfahrverbote oder Einfahrverbote verhindert werden können.
Kann man sagen, in Wiesbaden wirkt der zuständige Dezernent anders wie hier in Frankfurt? Ja. Also die feiern den ja in Wiesbaden wirklich offensichtlich, nachdem was ich aus der Presse höre, als Heilsbringer oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen mag.
Gut, das mag nun vielleicht an einer anderen Prioritätssetzung und an einer anderen Mentalität liegen. Ich will es jetzt nicht unbedingt an der Person allein festmachen, aber natürlich ist jemand, wenn jemand da ist, der das Thema besonders antreibt, natürlich auch das Ergebnis ein anderes. Man muss natürlich auch das entsprechende Personal haben, um das überhaupt umsetzen zu können, aber das, was da auf die Beine gestellt wurde und vor allen Dingen das Entscheidende, dass es auch von den Stadtverordneten anerkannt wurde und beschlossen wurde, das ist das Entscheidende. Ja? Also es ist ja noch eins, hier in Frankfurt scheitert ja unglaublich viel an der Konstellation der Großen Koalition.
Also der sehr Großen.
Der sehr Großen, genau, der ganz, ganz Großen Koalition, ja. Und das ist eigentlich unser Hauptproblem. Da gab es zum Beispiel das Thema Tempo 30 auf dem Alleenring. Da muss ich immer wieder dran denken, da haben wir eine Kampagne gemacht. Ja. Da gab es extra einen Modellversuch, weil ja schon vorher Vorbehalte bestanden haben, dass es irgendwelche Schleichverkehre geben könnte, dass es keine Wirkung haben könnte und wer weiß was. Man hat es entsprechend dann belegt, dass es Wirkung zeigt. Und dann hat man angefangen, sich rauszureden. Ja, weil einer der Koalitionspartner extreme Vorbehalte gegen das Thema hat, obwohl es ganz klar war, dass es die gewünschten Ergebnisse, nämlich Lärmreduzierungen, bringt. Ja. Trotzdem ist es mittlerweile in einem Kompromiss gerade mal nur so weit gekommen, dass es an einer Stelle in Frankfurt eingeführt werden wird, nämlich auf dem Alleenring oben in einem Teilabschnitt. Und alle anderen Bereiche hinten runterfallen werden, obwohl es in der gesamten Stadt sehr sinnvoll wäre.
Jetzt habe ich vergessen, was ich gerade sagen wollte. Darmstadt, Stichwort Darmstadt. Jetzt weiß ich es wieder. Kann man das vielleicht auch ein bisschen daher ableiten? Wiesbaden war vorgewarnt durch das, was ja nicht nur Frankfurt war, die Verhandlung ja bedeutend, also fast ein halbes, dreiviertel Jahr früher. Und auch insgesamt im Bundesgebiet schon viele Urteile entsprechend, Verhandlungen und danach daraus resultierend Urteile gefällt wurden, dass Wiesbaden sich da früher auf den Weg machte. Im Hinblick auf entsprechende Maßnahmen, um eben diese Grenzwerte einzuhalten.
Ja, also natürlich ist in Wiesbaden ist ja diese ganze Koalition, diese ganze Endbesetzung hat ja über ein Jahr gedauert. Das war ein sehr schwieriger Prozess. Und der Referent, der dann dort eingesetzt wurde, wusste ganz genau, und dafür ist der Herr Kowole auch bekannt, dass er dann mit Druck an die Sache rangehen muss und mit Engagement, sonst ist diese ganze Maßnahmenkette, die erforderlich ist, nicht umsetzbar. Und er hat entsprechend aus meiner Sicht hier natürlich sehr effektiv gearbeitet, mit sehr viel Nachdruck, hat sich ein Team zusammengestellt, extra für diese Aufgabe, das die entsprechenden Kompetenzen besitzt und hat ein Programm ausgearbeitet, das effektiv sein kann. Und allein nur der Vorsprung oder das zeitliche Versatz zu Frankfurt, der allein macht es nicht aus. Es ist tatsächlich das Engagement und der Wille, was zu verändern.
Ganz kurz noch zu Darmstadt. Da wurde ja eine Einigung erzielt zwischen dem Land, VCD und der Deutschen Umwelthilfe. Wie sieht dieser Kompromiss aus? Kurz in zwei, drei Sätzen.
Ja, gut. Es wurden natürlich trotzdem Fahrverbote auf einigen Straßen verhängt und begleitende Maßnahmen, um auch weiterhin großflächige Dieselfahrverbote oder Einfahrverbote zu verhindern. Das ist erstmal ganz grob. Das im Detail kann ich das jetzt auch nicht darstellen. Das sind verschiedenste Sachen.
Okay. Dann wollte ich nochmal jetzt einen Wechsel machen zum zweiten Reizthema, das vor ein paar Wochen hochgekocht ist, Stichwort Tempolimit. Eine Kommission, so eine Klimaschutzkommission, der Bereich Mobilität, hat da ja einen Vorschlag unterbreitet oder zumindest als Diskussionsgrundlage dargestellt. Tempo 130 auf Autobahn. Was ich interessant fand, ich habe jetzt dieser Tage, es war erst vor zwei, drei Tagen gelesen, es gibt neue Zahlen zur Unfallstatistik 2018, weil ja immer behauptet wird, das 130 bringt nichts. Und wie sicher unser Verkehr wäre. Die Zahl der Verkehrstoten ist gestiegen gegenüber 2017 und zwar um 26 Personen, was ein Anstieg von 12,2% ist. Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden sind ebenfalls gestiegen um rund 1,9% und so weiter und so fort. Pro jedem Verstand habe ich noch kein Argument gehört, das für eine Beibehaltung der offenen Straßen, sprich unbegrenzten Schnellfahrens, spricht. Was spricht für ein Tempolimit?
Was dafür spricht? Dagegen wissen wir ja jetzt, spricht der gesunde Menschenverstand, haben wir ja mehrfach gesagt bekommen.
Also, indem wir alle nicht gesegnet sind.
Gut, Herr Scheuer, ja.
Dafür spricht tatsächlich das, was du gesagt hast, durch das bessere Angleichen der Geschwindigkeitsniveaus, natürlich auch zwischen dem Lkw-Verkehr, dem normalen Fließenverkehr, auch geringere Geschwindigkeiten in den Autobahnknoten oder sonst etwas eingefahren wird, ist natürlich das Unfallrisiko deutlich geringer und auch der Verkehrsfluss wird im Allgemeinen besser, weil durch diese schnellen Auffahrprozesse und das starke Abbremsen und das immer wieder Rückkehrende abbremsen, natürlich auch dieser Domino-Effekt entsteht, dass sich diese ganzen Bremsvorgänge hintereinander addieren und es dadurch stärker zur Aufstauung kommt. Das sieht man immer mal wieder, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist. Ich bin da eher multimodal unterwegs und fahre hin und wieder auch mal auf der Autobahn A5 Richtung Süden. Dann kann man dann sehr schön immer beobachten, dass genau in den dreispurigen Bereichen, nicht in den zweispurigen, wo man jetzt meinen würde, boah, da muss es ja eigentlich ständig stauen, aber da in den dreispurigen, wo die Fahrzeuge von hinten mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ankommen und dann auch noch Fahrbahnwechsel zwischen LKW stattfinden, dass dort sehr häufig Bremsvorgänge stattfinden und dass dort dann auch der Verkehr zum Stillstand kommt, obwohl es keinen Unfall oder sonst irgendetwas gibt. Das sind einfach diese Verzögerungselemente und diese unterschiedlich schnellen Verkehre, die aufeinandertreffen, die sich nicht fließend ineinander eingliedern, weil natürlich auch die Menschen, die dort fahren, nicht unbedingt immer die Vorausschau besitzen, um zu sehen, was einen Kilometer weiter vorne passiert. Und dann kommt es zu Verkehrsbehinderungen, trotz hoher Geschwindigkeit oder gerade wegen.
Ja, was ja allgemein jetzt in letzter Zeit wieder propagiert wurde oder erzählt wird, dass eben so eine Geschwindigkeitsbegrenzung jetzt unterm Gesichtspunkt Klimaschutz wenig bringt. Aber ich bin der Meinung, wenn wir das überall diskutieren, in jedem Bereich, wie wenig jeder Bereich bringt, dann können wir ja gerade so weitermachen wie bisher. Ich meine, es muss jeder Bereich seinen Teil dazu beitragen, damit wir der Herausforderung Klimawandel gerecht werden können. Jetzt haben wir aber natürlich hier in Frankfurt das Problem einer extrem hohen Ein- und Auspendler, Pendlerinnen, Mobilität. 400.000 grob geschätzt Ein- und Auspendler, denen muss man ja was anbieten. Ja. Stichwort Entwicklung der Regionaltangente West. Da gab es ja jetzt auch zuletzt Diskussionen um die Finanzierung. Das scheint vom Tisch zu sein oder geklärt zu sein. Wie ist denn da der Entwicklungsstand?
Ja, im Moment sieht es da so aus, dass die Planung erstmal weitergehen kann, was natürlich sehr erfreulich ist. Die Regionaltangente ist natürlich eines der wesentlichen Elemente, um Pendelverkehr überhaupt erstmal auch von Frankfurt fernzuhalten. Denn sie baut darauf, dass der Verkehr auch mit dem Zug nicht mehr in die Stadt erst reingeht, um von dort wieder weiterverteilt zu werden, sondern in der Stadt direkt vorbeigeführt wird. Das hilft auch extrem den Menschen, die zum Beispiel im Norden von Frankfurt in Bad Homburg leben und irgendwo in Richtung Flughafen, Industriepark Höchst oder sogar nach Langen etc. wollen. Die kriegen dort eine sehr zügige Verbindung angeboten, die sie wählen können ohne Umstieg, was es bisher so in der Art und Weise noch nicht gibt. Da sind Fahrzeitgewinne von deutlich über 15 Minuten pro Tag auf einer Strecke drin. Und man rechnet auch oder man hofft auch dort auf extrem hohe Fahrgastzahlen. 45.000 pro Tag sind, glaube ich, geschätzt und allein ein Drittel, die vom Auto umsteigen. Also es soll auch einen echten Entlastungseffekt bringen für die Umwelt an der Stelle und auch für die Menschen einen Komfortgewinn, denn wer nicht mehr den ganzen Tag im Stau stehen muss auf seinem Weg zur Arbeit, der kommt vielleicht auch etwas entspannter zu Hause oder auf der Arbeit an.
Planungszeit oder Realisierungszeit ganz kurz?
Von der Realisierungszeit, wir sind natürlich momentan direkt mitten in der Planung drin. Die Ziele sind hoch gesteckt. Realisierung im Betriebnahme soll schon 2025 sein. Da bin ich noch gespannt, ob das funktionieren wird, weil wir ja sehen, gerade auch die, die sonst immer verlangen, dass es schneller gehen muss und dass man die Rechte von Bürgern einschränken soll, wenn es darum geht, gegen die Bauvorhaben zu klagen, die verzögern das Ganze, nämlich die Politiker. Das haben wir gerade gesehen an Eschborn. Da wurde das gerade im Exempel gezeigt. Hier wurde wegen einem Wirtschaftsweg, der von der parallel zur Autobahn verläuft, ein ganzes Projekt in Frage gestellt, natürlich um Druck zu machen, ja. Aber das Ganze ist schon in der Vorgeschichte der RTW auch verhaftet. Diese Geschichte gibt es schon seit den 90er Jahren und in den Ende der 90er, Anfang 2000er wäre es fast gestorben, weil die Politiker nicht eingesehen haben, weil die Politik sich verweigert hat, diesem Projekt, und gemeint hat, das wäre mehr oder minder rausgeschmissenes Geld. Man hat sich ausschließlich um die Finanzierung gestritten und nicht um die Tatsache, dass man Mobilitätslösungen für die Zukunft schaffen muss.
Jetzt noch zum Ende von dem Blog, bevor ich zu der BA komme, weil das geht ja jetzt um die Alternativen, die wir haben wollen. mein Lieblingsthema Seilbahnen. Ich meine, als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich mir grinsen müssen, dachte, schön für die Touris sicher interessant. Als ich da ein bisschen drüber nachsinniert habe, dachte ich, vielleicht doch nicht so dumm. Wir wissen, dass der Tunnel hier hoffnungslos voll ist. U-Bahn, S-Bahnen, Seilbahnen würden den natürlich teilweise entlasten. Es soll wohl schon eine Machbarkeitsstudie geplant sein für eine Strecke zwischen Frankfurt und Offenbach. Wie steht denn der VCD zu der Idee hier zum Beispiel in Frankfurt? Ganz kurz vielleicht in 2-3 Sätzen.
In 2-3 Sätzen ist das schon fast schwer zu sagen. Okay. Beantworten. Weil,
ich habe es befürchtet,
Auf Hauptverkehrsströmen ist es unserer Meinung nach nicht gerade die beste Idee, die man haben kann. Das, was du meinst, ist vielleicht auch Neu-Isenburg. Dort wurde zum Beispiel vorgeschlagen, dass man von der Straßenbahnhaltestelle dann eine Seilbahn durch die Stadt gondeln lässt und sie dann mit der RTW verknüpft. Wenn man überlegt, was das bedeutet, da kommen, wenn die RTW wirklich mal da ist oder auch wenn die Straßenbahn hält, da kommen 100 Leute raus. Die müssen dann auf 5 Gondeln insgesamt warten, bis sie überhaupt mal wegkommen.
Das ist wie beim Skifahren.
Ja, genau. Und wenn die RTW irgendwann mal da ist und hält, dann sind das nicht nur noch 200, die da in einem Schub rauskommen, sondern gleich mal 300 bis 400. Also das heißt 10 bis 15 Gondeln, bis alle weggegondelt sind, wenn sie weiter wollen mit dem Verkehrsmittel. Das ist nicht unbedingt attraktiv, wenn man da so lange warten und umsteigen muss. Es kann an bestimmten Stellen sinnvoll sein. Ich würde mir zum Beispiel mal eine Seilbahn auf die Wasserkuppe wünschen, dass statt dort jetzt die Parkplätze auszubauen, weil immer mehr Leute dort oben hin wollen, einfach mal vernünftig die ganze Kuppel gesperrt wird. Parkplätze irgendwo im Nicht-Naturschutzbereich eingerichtet und die Leute dann nach oben fahren können, die das wirklich wollen. So wird Naturschutz mit einer sinnvollen Personentransport vielleicht verknüpft. In der Innenstadt gibt es gerade in Frankfurt wohl nur sehr wenige Anwendungen, wo das überhaupt sinnvoll wäre.
Also ich meine, was für mich eher dann auch noch dafür spricht, ist eine kurze Realisierungszeit, wie zum Beispiel eine Ring-S-Straßenbahn um die Stadt. Gut, das Thema werden wir sicher die nächsten Jahre noch verfolgen können oder auch nicht. Jetzt wollen wir mal umschwenken. Bea, du hast
ganz kurz, nur die Ringstraßenbahn dauert nicht so lange, weil es so schwierig wäre, sie zu bauen, sondern weil es so schwierig ist, dass sie mal wieder durch die ganzen politischen und Verwaltungsprozesse durchgehen.
Bea, jetzt zu dir. Mein Lieblingsprojekt, Alleenpark, was ist denn darunter zu verstehen? Ihr habt es als, du und die Rebecca Faller, mit der du zusammenarbeitest, ihr habt es als Vision bezeichnet. Was ist darunter zu verstehen unter dem Alleenpark?
Genau, also die Idee zum Alleenpark, die kam uns eigentlich, während wir unsere Masterarbeit geschrieben haben zum Thema Reurbanisierung von Frankfurter Stadtachsen. Und uns ist es wichtig, jenseits von Dieselfahrverboten und Schadstoffen einfach auch mal die ganze Stadt wieder zu betrachten und zu sagen, was sind Straßen, was waren Straßen? Früher waren große Straßen oft wichtige Orte mit Aufenthaltsqualität, wo man auch mal flaniert ist. Die hatten eine wichtige Funktion auch für Stadtteile. Sie waren Mittelpunkt von Stadtteilen. Und heute, so der Begriff Ein- und Ausfallstraße, der sagt es eigentlich schon, sind sie nur noch Verkehrsschneisen. Und wir haben uns, wie gesagt, mit mehreren dieser Frankfurter Ein- und Ausfallstraßen und Verkehrsschneisen befasst, unter anderem auch mit dem Alleenpark. Der ist jetzt nicht direkt eine Ein- und Ausfallstraße, sondern mehr eine Durchgangsstraße. Der Alleenring wurde in der Gründerzeit angelegt, geht auf die Idee von Adiges zurück, dem damaligen Oberbürgermeister. Und er wurde damals zu Verkehrszwecken, zu Verbindungszwecken, aber auch zu Erholungszwecken angelegt. Also es war damals sehr wichtig, dass eine Straße eben eine Aufenthaltsqualität bietet. Und der Alleenring hat dadurch einen sehr großen, breiten Grünstreifen in der Mitte bekommen, der sich fast durch die ganze Stadt zieht. Und der Alleenring, das muss man eben mal sehen, das haben viele gar nicht so im Kopf, zieht sich im Grunde vom Ostbahnhof, also fast vom Main, einmal durch die Gründerzeitviertel oder um die Gründerzeitviertel herum wieder bis zum Main runter. Also viele haben diesen Punkt, wo der Miquel-Knoten kommt, eigentlich so ein bisschen als Cut im Kopf und realisieren gar nicht so richtig, dass der ja dann weitergeht an der Senckenberganlage vorbei und am Bahnhof vorbei und dann eben auch wieder auf den Main trifft. Und wir haben uns diese Straße ein bisschen genauer angeguckt. Der nördliche Teil, das ist die am stärksten befahrene Straße oder eine der zwei am stärksten befahrenen Straßen Frankfurts. zwischen dem Miquel-Knoten und der Friedberger Landstraße mit ungefähr 40.000 Fahrzeugen pro Tag. Und wir haben aber festgestellt, dass dieser Grünstreifen im Grunde mit kleinen Unterbrechungen durch die ganze Stadt läuft, also diesen ganzen Alleenring begleitet. Und dann haben wir mal so das grob ermittelt. Diese Grünfläche im Alleenring drin hat etwa die Größe des Frankfurter Zoos. Das ist schon eine gewaltige...
Also die ganze, von was du eben sagtest, vom Osten bis zum Main.
Genau, wenn man da diese Grünflächen alle mal addiert, dann sind das ungefähr 10, 11 Hektar. Und das ist, wie gesagt, nur so, dass man mal einen Vergleich im Kopf hat, etwa die Größe des Frankfurter Zoos. Und dieser ganze Potenzialraum, sage ich jetzt mal, ist eigentlich ungenutzt und liegt so zwischen Verkehrsachsen da herum.
Lädt ja auch nicht zum Aufenthalt ein, wenn man es sich genau anguckt, nee,
man
oder?
Kommt,
also im derzeitigen Zustand.
Nee, man kommt, also der Zustand ist manchmal gar nicht so schlecht. Also gerade an der Messe oder so ist es eigentlich recht schön. Aber wir betrachten jetzt mal hauptsächlich
die Alleen.
Genau, ja. Genau. Und da ist es eben so, es ist jetzt nicht super ungepflegt, aber es geht einfach keiner hin, weil man kommt A, schlecht rüber. Also die Entfernung zwischen den Ampelüberwegen ist sehr groß. Und wenn man dann da ist, dann ist man umbraust von Verkehr und kommt auch wieder schlecht weg. Und manchmal sieht man jemand einen Hund ausführen, aber im Grunde ist es ein Grünstreifen, der nicht genutzt wird.
Wie habt ihr das geplant in eurer, oder welche Vision habt ihr da, so den Raum aufzuteilen von diesem Mittelstreifen?
Genau, also wir kamen...
Oder überhaupt von dem Gebiet?
Genau, also wir kamen dann dazu über dieses Thema Campusmeile, was die Stadt ja so im Kopf hatte, diese Idee zwischen der EFA am Nibelungenplatz und dem Miquel-Knoten, wo sich mittlerweile drei Hochschulen angesiedelt haben. Das ist ja jetzt noch die Frankfurt School of Finance und der nördliche Teil des Campus Westend. So, und da gab es einen studentischen Wettbewerb, da haben wir damals teilgenommen, um diese Gestaltung der Campusmeile. Und wir haben dann aber gesagt, eigentlich bringt das gar nichts, da jetzt großartig was umzugestalten, wenn man nicht erstmal den gesamten Alleenring betrachtet und überlegt, wie kann man den Verkehr reduzieren. Weil solange der Verkehr da so fließt, wird man da keine Aufenthaltsqualität bekommen. Und wir haben dann so ein Konzept von mehreren Maßnahmen uns überlegt. Das sind zum einen Park-and-Ride-Plätze an den Autobahnzubringern, also dass man grundsätzlich versucht, einfach den Durchgangsverkehr eher auf den großen Autobahnring wieder zu bringen. Eine wichtige Idee war, dass man sagt, hatten wir eben gerade das Thema Ringstraßenbahn, also wir hätten gerne eine Ringverbindung auf dem gesamten Alleenpark, wie wir ihn dann nennen, weil der Alleenring von den ganzen großen Radialstraßen geschnitten wird, an denen alle wichtigen U- und S-Bahn, also in U-, S-Bahn- und Straßenbahnlinien schneiden. Das heißt, wenn man eine sinnvolle Verbindung hat, kann man damit alle wichtigen anderen Linien erreichen. Und da könnte man dann immer an den Knotenpunkten auch so Mobilitätsverknüpfungspunkte machen. Und jetzt konkret für den Bereich dem nördlichen Bereich in der Campusmeile hatten wir die Idee, dass wir gesagt haben, wir fangen erstmal an, die Fahrspuren peu à peu zu reduzieren, aber immer flankiert von anderen Maßnahmen, günstigen
ÖPNV. Also die Fahrspuren für den Autoverkehr.
Wir sagen, wir würden sie gerne bündeln auf einer Seite, in dem Fall jetzt auf der Südseite. Da haben wir sowieso in der Regel schon vier Fahrstreifen.
Ich habe mir die Frage gestellt, warum nicht im Norden? Sind es auf der anderen Seite weniger?
Im Norden sind weniger,
Spuren?
Ja, okay. In dem Bereich sind weniger. Okay. Im Süden sind sowieso schon vier da, da ist einer meistens beparkt. Das könnte man eben relativ schnell auch erstmal wir nennen das Testphase, umsetzen, dass man sagt, also man bündelt den Verkehr im Süden, jeweils zwei Fahrspuren pro Richtung. Also wir halten es auch für unrealistisch zu sagen, wir machen jetzt gleich, wir gehen von 4 auf 1 runter. Und eventuell könnte man im Norden noch eine Busspur lassen, dass man, weil eine Straßenbahn dauert eben sehr, sehr lange, dass man sagt, es gibt dann eine sinnvolle Busverbindung, die nicht dauernd im Stau steht. Das ist ja jetzt im Moment so ein bisschen das Problem bei dem Bus auf dem Ring. Und dann hat man einfach die Möglichkeit, diese Grünfläche besser zu erreichen. Sie schließt dann im Norden direkt an den Gehweg, an die Vorgärten der Häuser an. Und dann kann man anfangen, sich diese Grünfläche anzueignen. Und das langfristige Ziel ist dann wirklich ein Park, der sich durch die gesamte Stadt zieht, entlang dieses Alleenrings, wo man dann auch eine wirklich gute Fahrradverbindung gewährleisten kann, die Fußgänger auch einen attraktiven Weg haben und einfach, das wäre eine grandiose Attraktion für die ganze Stadt, glaube ich.
Ja, also ich diese Vorstellung. Das erste Mal gesehen, aber bedankt, Otto, fang nicht zu sehr an zu träumen.
Ja, und also ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was jetzt ich auch mit meiner Kollegin, der Rebecca, mache oder was wir versuchen, was total wichtig ist, ist einfach mal, also wir nennen es ja auch Vision, weil wir nicht dran glauben, dass es in den nächsten 3 Jahren zur Umsetzung kommt. Aber es ist total wichtig, Bilder zu malen, weil viele Leute sagen, ja, aber das war doch immer so und das geht doch gar nicht ohne Auto, wie soll ich denn? Aber man muss sich einfach mal vorstellen, was auch eine Stadt sein könnte und bedeuten würde, wenn es weniger Autos gäbe. Und wir wollen auch zeigen, wir wollen nicht den Autofahrern etwas wegnehmen, sondern wir wollen etwas geben, auch für Autofahrer, die dann vielleicht auch zügiger durchkommen, die aufs Auto angewiesen sind, weil nicht mehr so viele auf der Straße sind, weil andere sagen, gut, dann nehme ich die Ringbahnlinie oder ich fahre dann eben doch mit dem Fahrrad. Das ist ja auch eben diese Vision vom Radentscheid, dass man sagt, jeder kann sicher und gut in der Stadt Fahrrad fahren und das ist einfach ein Gewinn für alle. Und diese Bilder, dass man sagt, wie könnte die Stadt aussehen, wenn weniger Autos da wären, das ist einfach wichtig. Und da ist dieser Alleenpark einfach eine grandiose
Idee, genau. Wenn du das Stichwort Radentscheid schon genommen hast, ganz kurz noch, ihr habt eine Veranstaltung geplant, kannst du gleich darauf hinweisen, wir kommen so langsam zum Ende der Sendung. Ich wollte nämlich nachher auch noch 2, 3 Termine durchgeben. Ihr habt da einen großen Wurf vor.
Ja, also es gibt eine Veranstaltung vom Radentscheid, das ist am Donnerstag, den 7.3. Der Titel heißt Frankfurt auf neuen Wegen. Der Radentscheid stellt seine Planung vor und sich der Diskussion. Es geht eben darum, dass man sich der Öffentlichkeit präsentiert, sich Fragen stellt und zuerst werden Pläne des Radentscheids, es geht um die Radwegenetzplanung, die so erfolgt ist, vorgestellt. Es geht auch nochmal um das Thema Mobilität allgemein, warum eine Verkehrswende wichtig ist. Und es gibt eine kleine Expertenpodiumsdiskussion und dann soll aber einfach auch das Publikum gerne ist eingeladen, mitzudiskutieren und Fragen zu stellen. Also am Donnerstag, 7.3. im Festsaal Studierendenhaus Mertonstraße 26 an der Goethe-Universität um 19 Uhr. Weitere Informationen findet man auch auf der Webseite des Radentscheids.
www.radentscheid-frankfurt.de. Danke, dass ihr hier wart im Studio, Beatrix. Jetzt muss ich das wirklich mal lernen, weil ich immer Beate dachte. Okay, Beatrix Baldapol vom Radentscheid und Stadtplanerin Matthias Biemann vom VCD und der Norbert Zeeb als Radentscheidler und Arzt. Herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Und zum Radentscheid sage ich gleich noch einen Termin, aber zunächst mal euch danke, dass ihr hier wart. War schön, wird sicher nochmal eine spannende Sendung werden.
Dankeschön.
Vielen Dank, Otto.
Okay, also noch ganz kurz, das Thema Radentscheid bearbeitet auch das ABS-Magazin und zwar kommenden Mittwoch am 27.02. 16 bis 17 Uhr. Eine weitere Sendung vom ABS-Magazin zum Umweltthema ist am Mittwoch am 13.03. auch 16 bis 17 Uhr, da geht es um die grüne Lunge, das Innovationsquartier oder Güntersburghöfe oder, wie auch immer das heißen mag. Der Nils und der Bernd sind da mit Studiogästen und die werden sicher mehr Musik haben als ich heute, vielleicht auch qualitativ die bessere, aber damit das jetzt anders wird, habe ich auch nochmal nachher einen kurzen Titel und nochmal der Hinweis auf unseren Schnupperabend jeden ersten Montag im Monat, der nächste ist am 4.3. 18 Uhr, Baumweg 10 durch den Hof im Hinterhaus die Treppe hoch. Vielen Dank euch fürs Zuhören, nachhören könnt ihr die Sendung, wenn ihr wollt, ab morgen unter Radio X / +7. Danke und bis zum nächsten Mal.